keinen Podcast, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkle zu treiben und ewig zu binden. Der Kopfkinocast. Rollenspiel für die Ohren.
Willkommen im Kopfkinocast, Rollenspiel für die Ohren. Ich bin Fabian, ich bin heute wieder mit einem Interviewgast hier und das ist in diesem Fall Winnie Forster. Hallo Winnie.
Servus Fabian.
Ich stelle dich mal kurz ein bisschen vor. Du warst nämlich in den 80ern Spieletester in der Happy Computer. Du warst dann Chefredakteur der Powerplay.
Halt, da muss ich gleich mehrmals
Chefredakteur?
Nein. Ah, okay. Genau. In den 80er Jahren war ich noch Schüler. Ja. Ich denke mal, Abitur habe ich 88 oder 89 gemacht, habe also noch keine Tests geschrieben, habe die Happy Computer teilweise gelesen. Auch das, was du danach gesagt hast, ich war nie Chefredakteur der Powerplay, sondern leitender Redakteur, ich glaube, ab 91, 92. Du darfst fortfahren, Fabian.
Ja, klar. Dann stimmen meine Quellen nicht oder ich habe da was falsch interpretiert. Aber auf jeden Fall hast du die Videogames, die Zeitschrift, gegründet oder mitgegründet.
Mitgegründet, ja.
Und warst dann Leiter der Maniac. Das ist ja auch eine Hausmarke.
Genau, die ersten beiden Sachen oder die ersten drei Magazine, die du genannt hast, Happy Computer, Powerplay, Videogames waren ja alle im Markt- und Technikverlag. Das war ein großer bayerischer Verlag, früh börsennotiert. Und nach der Kündigung, also mein Abteilungsleiter, ich und zwei Mitarbeiter haben, ich glaube, 93 gekündigt und danach die Maniac gegründet, also einen eigenen Verlag gegründet. Und das Heft hieß, das war ein reines Videospielheft, das hieß Maniac. Gibt es heute noch als M-Games.
Genau. Und du hast ja auch in zahlreichen anderen Gaming-Magazinen geschrieben. Also die Liste ist lang und wahrscheinlich sind es mehr oder weniger alle, die es gab. PC-Player, GameStar, Bravo, ScreenFun, Chip Powerplay, Retro Gamer. Waren jetzt nur ein paar, die ich gefunden hatte. Ja. Dann hast du in deinem eigenen Verlag Gameplan Bücher veröffentlicht, zum Beispiel das Lexikon der Computer- und Videospielmacher oder das Buch Spielkonsole und Heimcomputer 1972 bis, ich glaube, die erste Ausgabe war 2009.
Genau.
Und die hast du dann immer wieder erweitert, dass halt die letzten aktuellen Jahrgänge dann auch mit drin sind.
Genau, das letztgenannte Buch, also Spielkonsole und Heimcomputer, hat sich ja zu meiner Freude so quasi zu einem Standardwerk entwickelt. War auch das erste Buch meines Verlages. 2002 kam die erste Auflage. War ein recht dünnes Büchchen noch mit 144 Seiten. Zum Jahreswechsel haben wir jetzt die fünfte Auflage, insgesamt die siebte Auflage, aber die fünfte erweiterte Auflage gebracht. Jetzt genau die doppelte Seitenanzahl, 288 Seiten. Genau, und abgesehen von dem Buch habe ich in meinem Verlag noch vier andere Bücher. Nur eins hast du gerade genannt. Mhm. Gab es noch das Buch der Joysticks, dann gibt es Volkscomputer noch. Das ist eine Geschichte der Firma Commodore, die den C64 Amiga gemacht hat. Und Atari Kunst und Design ist, wie der Name sagt, auch das großformatigste Buch im Gameplan Verlag, ist ein großer Bildband über die ersten 15 Jahre der Spieleindustrie, der Videospielindustrie, die ja gleichbedeutend war mit Atari. Also in den ersten Jahren gab es ja wirklich eigentlich nur Atari als wichtige Firma. Da haben auch die eigentlich maßgeblichen Leute für gearbeitet. Und dann Steve Jobs, der Apple-Gründer, hat ja auch bei Atari quasi angefangen. Man sagt ja, dass die ersten Apple-Computer quasi aus Teilen zusammengebaut worden sind von Wozniak und Jobs, die sie bei Atari ja mitgehen lassen.
Okay. Da gibt es auf jeden Fall auch viele spannende Geschichten um gerade die beiden. Aber wir sind jetzt ja erstmal nochmal ein bisschen bei dir. Du podcastest auch schon seit 2009 bei den Spieleveteranen.
Ja, wobei, also Podcasts mache ich wirklich relativ selten. Auch Spieleveteranen bin ich vielleicht ein, zwei Mal im Jahr noch dabei. Mhm. Mein primäres Medium ist immer noch ganz anachronistisch Papier. Also ich schreibe noch für zwei Fachzeitschriften, die vorhin genannte M-Games, die Retro-Gamer, die du genannt hast, mache abgesehen davon Bücher. Also ich war zwar also mit meinem ersten eigenen Verlag Summer Media früh im Internet, ich denke, meinen ersten Online-Auftritt müssten wir so 95 gestartet haben, waren höchstwahrscheinlich die ersten in dem Fachzeitschriftenbereich in Deutschland, bin also früh da eingestiegen. Selbst im Internet bin ich seit 1990, damals noch mit einem Studenten-Account der Universität, gab es auch noch kein World Wide Web, also das war dann noch nicht grafisch, sondern nur Newsgroups, weißer Text auf schwarzem Hintergrund. Also eigentlich früh eingestiegen, aber auch heute ist es eher wirklich ein Nebenbereich von mir.
Also du bleibst halt bei den Büchern. Ich meine, man kennt es ja halt. Ich meine, Bücher oder Gedrucktes lässt sich halt einfach auch besser tatsächlich monetär umsetzen, um es mal ganz einfach zu sagen, als Websites. Da ist die Monetarisierung ja irgendwie immer noch, wenn man jetzt nicht gerade Tausende von Aufrufen am Tag hat, schwierig.
Ja, das ist sicherlich mit ein Grund, warum ich bei Print geblieben bin. Wobei natürlich da, also gerade bei Magazinen, das sind natürlich sowohl die Auflagezahlen als auch die Anzeigenumsätze brutalst eingebrochen in den letzten 10, 20 Jahren. Also nicht nur in den letzten 2, 3 Jahren, sondern quasi seit 2000 etwa. Du hast mehr Erfahrung mit der Internetseite. Also ich bin jetzt überrascht zu hören, dass man im Internet jetzt nicht leicht Geld verdienen kann, wenn man relativ erfolgreich ist. Das wäre jetzt so mein Eindruck von vor 15 Jahren gewesen, dass es noch keine richtigen Monetarisierungsmethoden gab. Überrascht mich jetzt also ein bisschen, dass du sagst, das hat sich eigentlich heute noch nicht so geändert. Aber eben, du hast schon vollkommen recht. Also für
Es
Bücher
kommt
bin ich.
sicherlich auch auf die Seite an und
Ja,
auch die Art
natürlich.
und Weise. Klar, es gibt auch erfolgreiche Geschäftsmodelle, aber gerade in Deutschland hat man den Eindruck, dass irgendwie das mit diesen Bezahlschranken nicht so optimal funktioniert, und dass, klar, Anzeigen irgendwie immer gehen, aber dafür braucht man halt auch eine wirklich sehr viele Klickzahlen einfach. Ein breites Publikum muss man erreichen.
Ja, und generell hat natürlich das Internet, deshalb ist es ja auch so erfolgreich geworden, dazu geführt, dass viele Inhalte einfach kostenlos sind. Also Inhalte, die du früher am Kiosk kaufen musstest oder aber im Buchhandel, kannst du jetzt ergoogeln. Also hat die Medienbranche, müssen wir nicht drüber reden, vollkommen
Ja, klar.
umgekrempelt.
Genau. Aber bei dem Thema Spieleveteran waren wir ja schon. Du bist nämlich ja definitiv ein Spieleveteran. Wie kamst du denn damals zu den Games?
Frage ist, also beziehungsweise Gegenfrage, worauf bezieht sich da deine Frage jetzt? Analoge
Hm,
Spiele oder
genau,
Computerspiele?
wir sind jetzt ja ein Rollenspielblog, also
Ja,
wir reden halt
ja.
zu 90% über die analogen
Genau.
Spiele. Aber das ist manchmal ja nicht so ganz einfach zu trennen. Wenn du jetzt irgendwie mit 13, 14
Vollkommen
dir
richtig.
die Sachen anguckst, dann ist glaube ich, wirklich eine 50-50-Chance, ob du zuerst nach der roten D&D-Box gegriffen hast oder nach
Ja, ich müsste jetzt
nach einem Game.
auch überlegen zu dem, also es war ja eigentlich ganz interessant, dass die Entstehung des Dungeons & Dragons Rollenspiel fast parallel lief zur Entwicklung der Computerspiele. Es hat beides in den frühen 70er Jahren angefangen. So dass ich denke es mal drüber nach. Ich glaube, dass ich tatsächlich zu D&D, also zum ersten Rollenspiel, das es in Deutschland auch gab, kam über die erste deutsche Videospielzeitung, das war die Telematch. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass 82 sowas, da müsste ich, ja, da war ich 13, in einer Telematch, also eigentlich ein Heft, wie der Name sagt, die sich nur mit Videospielen auseinandergesetzt hat, ein großer Artikel war über Papierrollenspiele. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass das erste Mal war, dass ich damit in Kontakt kam. Und mir dann auch relativ schnell, es müsste also auch schon 82 oder so gewesen sein, das Starter-Set D&D gekauft habe.
Das war die rote Box,
Das war
richtig?
die rote Box, die steht auch noch hinter mir, genau. Und an dem Tag, das war im Hugendubel in München, größter Buchladen in München,
War
direkt
das
einmal.
damals schon die Kette oder war das mehr so eine, eher so
Ich
der.
denke, ja, da bin ich fast überfragt. Wir kannten oder ich kannte als Kind natürlich, obwohl ich kein Münchner war, sondern aus der bayerischen Provinz stamme, natürlich diesen Riesenladen am Marienplatz. Der war ja drei, vierstöckig und was ganz besonders, also abgesehen davon, dass es da sehr viele Bücher gab, was mich natürlich fasziniert hat, war der was Besonderes, weil man dort lesen konnte und sollte. Das heißt also, es gab da auf jedem Stockwerk ein Leserondell mit Polstern und da konnte man sich also quasi ein paar Bücher rausnehmen aus den Regalen und sich hinsetzen und stundenlang lesen. Und es war natürlich für einen 12-, 13-Jährigen ein Traum. Und
Ja, genau, definitiv. Das kenne ich noch so ein bisschen ähnlich, wenn noch ein kleines Umfeld vom Kaufhof.
also ich kann es nur aus dem Hugendubel, genau. Sonst wurdest du ja eigentlich quasi rausgeschmissen, wenn du in Zeitschriften zu lange geblättert hast. An dass ich an dem Tag, wo ich die D&D-Box gekauft habe, die rote, die ich übrigens niemals bespielt habe, dazu kommen wir später noch, auch von Thiemann Verlag das erste Spielebuch gekauft hat von Ian Livingstone und Steve Jackson. Das war der Zauberer vom Flammenden Berg.
Der Hexenmeister von Flammenberg.
Danke, danke, genau, auf Deutsch. Und ich denke mir, dass ich als 12-, 13-Jähriger beide Sachen gleichzeitig, also ich bin dann nach München reingefahren, das war immer so eine halbstündige Zugfahrt von meiner bayerischen Kleinstadt aus und mit beiden Sachen zurückkam. Und habe dann relativ schnell an der Schule, ich war damals noch in der Unterstufe, Gleichgesinnte getroffen, die ein paar Jahre über mir, also 2, 3 Jahre älter waren, die etwas erfahrener waren in Rollenspielen und die mich dann gleich an der Hand genommen haben und auch in der Rollenspielgruppe aufgenommen. Also, um deine Frage eben kurz ja, also als Fazit. Ich glaube, es lief bei mir ziemlich zusammen. Und die genannten älteren Kumpels von mir waren auch Computerspieler. Also die hatten dann zwar einer hat einen Apple II gehabt, das war ja ein fast unerschwinglicher Rechner damals, sodass das sehr schön zusammenlief, das ganze Hobbys. Das waren Fantasy- und Science-Fiction-Freaks, die mich dann eigentlich, also durch ihre Rollenspielgruppe an beides sehr nah herangebracht haben. Die waren eher amerikanisch orientiert, ich war dann sehr schnell englisch orientiert. Kommen wir dann später wahrscheinlich nochmal dazu.
Ja, ich denke mal auch. Wir waren ja schon mal bei Insert Moin zusammen in dem Podcast und da hast du auch ein bisschen davon erzählt, dass du auch schon relativ früh dann in England, in Großbritannien Spiele gekauft hast. Also eben nicht nur Videogames, sondern auch ja, die Rollenspielsysteme, richtig?
Richtig, genau. Also England war so eigentlich mein Traumland in meiner Kindheit und Jugend. Bin meinen Eltern sehr dankbar, dass sie mit mir zum ersten Mal, also mein erster England-Aufenthalt war natürlich mit meinen beiden Eltern, die mit mir einfach 2 Wochen lang durch England gefahren sind. Also wir waren sowohl an der Südküste London und dann in Schottland, auch meine exzentrischen Wünsche erfüllt haben. Ich habe damals auf der Fahrt, erinnere ich mich, die erste Tolkien-Biografie gelesen, die kam in Deutschland raus. Und meine Eltern gebeten, nach Oxford zu fahren, damit ich das Grab von Tolkien besuchen kann. War dann auch in der Bibliothek von Oxford, wo man Landkarten einsehen konnte, nicht von Tolkien, sondern von C.S. Lewis, der Narnia, diesen Narnia-Zyklus geschrieben hat, konnte ich also als 11-, 12-Jähriger dann quasi schon die hinter Glas, die handgemalten Landkarten mir anschauen. Ab diesem Urlaub bin ich dann alle 2 Jahre, also während meiner Schulzeit 4 oder 5 Mal nach England geflogen, habe mir das selbst verdient mit Ferienjobs im Supermarkt und so und konnte dann in den Sommerferien dann eben nach England fliegen, einmal mit der Arbeiterwohlfahrt noch, ein andermal mit einem Kumpel, das letzte Mal dann mit meiner Freundin kurz vorm Abitur, sodass das eigentlich während meiner gesamten Kindheit und Jugend so das bevorzugte Ziel war. Und der Grund war nicht zuletzt, dass es in England, dass England medienmäßig, unterhaltungsmedienmäßig einfach viel weiter war. Also ich habe mich damals auch sehr für Comics interessiert, Bücher habe ich vorhin schon gesagt, Musik natürlich. Und dann eben das ganz neue Medium der Computerspiele und das ganz neue Medium der Tabletops und Pen-and-Paper-Rollenspiele.
Das war so ein bisschen also vielleicht das gelobte Land der Nerds, ja, weil da absolut diese Medien einfach zugänglicher waren, ja, einfach auch, weil es einfach auch mehr gab.
Ja.
Welche Rollenspielsysteme außer D&D hast du noch andere gespielt?
Ich habe hauptsächlich AD&D gespielt, mir aber viel anderes gekauft. Also zum Beispiel aus England mitgebracht habe ich damals Call of Cthulhu, eine wunderschöne grüne Box, weil ich natürlich damals auch Lovecraft-Leser war, habe ich immer noch. Ist ein sehr schönes Spielsystem. Ich glaube, Sandy Peterson, den es ja auch heute noch gibt.
Ja, genau.
Danke schön. Genau, habe ich jetzt nicht mehr genau im Kopf gehabt. Hat das entwickelt. Dann hat Games
Workshop. Ich glaube, das ist mittlerweile in der 7. Edition, aber es ist, glaube ich, müsste immer noch unter der Obhut von Sandy Peterson sein, ja.
Okay, genau. In England war es ja auch so, dass Games Workshop der größte Anbieter war. Das war eine Einzelhandelskette, die haben also einfach Geschäfte gehabt, hat sich auch epidemisch ausgebreitet in England. Das waren dann, glaube ich, 20, 30 Läden Ende der 80er Jahre. Am Anfang waren das noch 3 oder 4, wo sie alles verkauft haben. Also vor allem natürlich amerikanische Sachen. Das meiste Zeug kam ja aus Amerika. Dann zunehmend, wie wir wissen, eigene Sachen entwickelt haben, dann so viel ich
genau, weiß. Genau, die gesamten Warhammer-Universen von 40k bis Warhammer bis Blood Bowl.
Genau, Blood Bowl war sehr, sehr früh zum Beispiel. Also bevor sie zum Beispiel Warhammer 40.000 entwickelt haben, haben sie ja sehr viele, nennen wir es mal Brett- oder Tischspiele, das waren also Blood Bowl ist, glaube ich, ein Beispiel. Dann gab es.
Ja, die Strategie machen die eigentlich immer noch. Es gibt ja neben den großen Tabletop-Reihen, gibt es dann ja immer wieder so kleine Brettspiel-Ausreißer, die zum Teil ja auch dazu bringen, die Leute dann irgendwie in die Warhammer-Universen auch ein bisschen reinzulocken.
Ja, genau. Battlecast war, glaube ich, relativ früh.
Das kenne ich jetzt tatsächlich gar nicht. Das stelle ich mir jetzt als so eine Art Mad Max-Szenario vor oder sowas.
In Amerika gab es Car Wars als eigenes Mad Max-System. In England war es dann Battlecast. Games Workshop unglaublich kreativ gewesen. Die haben auch, da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid als ich, nach und nach alles aufgekauft. Ich glaube, Citadel wurde, glaube ich, dann vom Games Workshop aufgekauft. Also der größte Zinnfigurenhersteller, sodass die eigentlich dann alles versammelt hatten, was sowohl an Textern als auch an Grafikern in England rumlief. Für mich eine wahnsinnig wichtige Firma gewesen, Games Workshop. Ja. Und White Dwarf habe ich ab der Ausgabe, ich schaue jetzt gerade mal, weil ich es mir vorhin zurechtgelegt habe, ab der Ausgabe 48 hatte ich es dann im Abo bis zur Ausgabe 100. 31, das müssten so 7, 8 Jahre gewesen sein, dass ich in Deutschland quasi aus England die englische White Dwarf bezogen habe. Und in den ersten 2, 3 Jahren war es da ja auch so, also in den ersten 2, 3 Jahren, die ich gelesen habe, das waren die Jahre, glaube ich, 83, 84, 85, dass in White Dwarf über alles berichtet worden ist, was es an Fantasy- und Science-Fiction-Spielen gab. Nebensächlich auch ein bisschen über Literatur, also Science-Fiction, Fantasy-Literatur und Film. Primär natürlich über die Spielsysteme. Und weißt du vielleicht auch das exakte Jahr? Irgendwann haben sie nochmal umgestellt. Ich glaube, 86, 87 war White Dwarf dann plötzlich in der Zeitung nur noch für Games Workshop-Sachen.
Ah, okay, das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, die ältesten White Dwarfs, die ich gelesen habe, sind auch schon halt mehr oder weniger diese Warhammer-Magazine.
Ja, genau.
Aber das ist natürlich auch schon ganz interessant, dass es von einem Magazin für die ganze Branche letztendlich irgendwann so viel Games Workshop-Material gab, dass sie quasi selber das Heft mit ihren eigenen Sachen bestücken konnten.
Ja, war für mich als Leser auch ein bisschen schade, weil in dem Moment, wo sie alles andere rausgeschmissen haben, hat mir natürlich als Abonnent ein großer Teil, gerade der Einblick in die amerikanischen Sachen gefehlt. Gründe waren aber auch, dass sie ja in den ersten Jahrgängen alles auch rezensiert haben. Und das hat dann aber wiederum zu Problemen geführt, als sie selbst Spiele produziert haben, dass dann sowohl den Lesern, also vor allem natürlich den Partnern, den Handelspartnern, Anzeigenkunden aufgefallen ist, oh, sie besprechen unsere Produkte irgendwie schlechter. Wo bei mir als
Es ist halt
Leser.
auf jeden Fall ein Rieseninteressenkonflikt. Selbst wenn sie
Genau.
es nicht schlechter besprechen, hat man dann, glaube ich, oft den Eindruck, dass es halt vielleicht schlechter sein könnte
Ja.
oder dass man ein eigenes Produkt dann ja eigentlich sowieso gar nicht mehr besprechen kann. Also insofern ist das natürlich auch konsequent.
Ja.
Hast du das Warhammer-Rollenspielsystem dann auch mal gespielt?
Ich habe es gekauft, aber niemals gespielt.
Ah ja, das ist ein bisschen die Symptomatik. Das kennt man, glaube ich, wenn man lange in der Rollenspielszene unterwegs ist. Man kauft sich immer die neuen coolen Systeme und stellt dann irgendwie nach ein paar Jahren fest, dass sie irgendwie ja im Regal stehen. Man hat sie vielleicht ein, zwei Mal durchgelesen, aber dann halt dann doch nicht gespielt.
Ja, kann ich bestätigen, absolut. Also ich denke mal, dass ich hatte damals sehr, sehr viele Sachen. Ich denke mal, dass ich 70, 80% nicht gespielt habe und die regelmäßigen Gruppen, die über ein paar Jahre liefen, waren rein AD&D, wobei wir natürlich auch die Regelsysteme ein bisschen modifiziert haben. Ich glaube, mich erinnern zu kennen, dass wir auch in Traveller mal ein halbes Jahr reingespielt haben, also Traveller und Mega Traveller, die Science-Fiction-Spiele aus Amerika, aber richtig hardcore-mäßig gespielt war AD&D.
Da kann man ja halt auch ewige Kampagnen spielen oder man kann immer wieder was Neues anfangen, weil auch AD&D war ja halt ein Riesensystem. Da gab es ja ein paar Klassen, aber dann gab es zum Kampf, das war dann diese Bücher, die hießen dann alles über den Kämpfer, alles über den Dieb, in denen es halt dann komplett um diese Klassen ging. Und es gab ja auch gerade in den 80ern und 90ern gab es ja immer wieder neue Kampagnenwelten, ganze
Genau.
Boxen. Das hat
Dragonlance zum
einfach nicht
Beispiel, also
abgerissen.
Dragonlance ist ja sehr populär geworden. Da gab es dann auch eine, das war, glaube ich, das Dragonlance müsste die erste Kampagnenwelt gewesen sein, die dann auch eine Buchauskopplung bekommen hat. Heute ist es ja relativ üblich, dass du Romane lesen kannst dazu. Damals war das ziemlich revolutionär. Es waren zwei Frauen, die das Dragonlance, glaube ich, entwickelt haben.
Ich glaube,
Trace.
Tracy Weiss und Margaret Hickman, wobei ich bin mir gerade nicht sicher, ob Tracy Weiss nicht doch ein Mann ist.
Guter Punkt, Fabian. Aber, ich greife mal kurz nach meinen Dragonlance-Modulen, die ich hier habe. Tracy Hickman, war das
Ach,
ein
Tracy
Mann?
Hickman.
Ja, genau.
Und Margaret.
Wobei, es könnte. Dragonlance
Moment
von
mal kurz. Genau,
Forgotten Realms.
Tracy Hickman ist ein Mann und ich glaube, und zusammen mit Margaret Wise hat er diese ganze Dragonlance, die beiden haben die ganze Dragonlance-Welt, glaube ich, auch. Ich glaube, die haben sie auch quasi erfunden.
Absolut, hundertprozentig war das so, genau. Wobei ich jetzt auch was gelernt habe, was Neues. Tracy, das Mann, ist interessant. Also es gab zwei, also Greyhawk war ja die ursprüngliche Welt von Dungeons & Dragons und AD&D und Dragonlance und Forgotten Realms, die beide als Marken ja heute noch gibt, waren die ersten Auskopplungen und wenn ich mich nicht täusche, auch in den 80er Jahren die beiden einzigen. Also Dragonlance und Forgotten Realms haben sich fantastisch entwickelt, waren dann auch die Sachen, die zu Computerrollenspielen, in Computerrollenspiele umgewandelt worden sind.
Und da gibt es ja auch gerade bei AD&D wirklich sehr viele, oder also generell sowieso in der D&D-Umsetzung gibt es ja, Dutzende, würde ich jetzt mal grob sagen, aber gerade auch früher, AD&D-Umsetzungen waren ja eigentlich auch sehr erfolgreich, Pools of Radiance und viele andere.
Wobei Pools of Radiance ja in einem der beiden, das, genau, war Forgotten Realms, richtig, genau.
Genau, hast du auch mal ja, dir deutsche Rollenspielsysteme angeguckt oder warst du da rein auf britische, amerikanische Produkte fixiert?
Also wie skizziert war das erste, was ich gekauft habe, tatsächlich das deutsche, rote, rot geboxte Grundset von D&D, habe das aber nie gespielt und tatsächlich danach niemals was Deutsches angerührt. Also dadurch, dass ich als Schüler schon regelmäßig nach England geflogen bin und dann ab 1990 in der Computer- und Videospielbranche war und sowieso, also quasi dann monatlich nach England geflogen bin ich eigentlich nie auf den Gedanken gekommen, mir deutsche Sachen zu kaufen. Ich habe Midgard tatsächlich damals irgendwie mal im Laden mitgenommen, was mich interessiert hat. Midgard ist ja, denke ich mal, das älteste deutsche Rollenspielsystem
Genau.
gewesen. Das haben wir einfach so als Interesse. Als ich dann quasi vom Hobbyisten zum Profi geworden bin im Spielbereich, habe ich mir Midgard noch gekauft. Schwarze Auge wiederum fanden wir damals halt alle ein bisschen kindisch mit der schwarzen Maske in der ersten
Ja,
Auflage.
und die gereimten Zaubersprüche,
Flimflam,
ich
Flunkel, bring Licht ins Dunkel. Das hat man als 13, 14, 15-Jähriger konnte man das eigentlich nicht spielen, das schwarze Auge.
Ja, genau. Warst du selber, was warst du denn? Eher Spieler, Spielleiter oder hast du das auch mal gewechselt?
Gewechselt. Also angefangen natürlich als Spieler und dann aber auch ein, zwei Jahre als Dungeon Master, eine Rollenspielgruppe geleitet. Und das war, ich denke mal, das ist auch deine Erfahrung, durchaus üblich. Also nicht jeder Spieler war mal Dungeon Master, aber die meisten, die länger dabei geblieben sind, haben natürlich dann auch mit vielleicht einem zweiten Freundeskreis auch ihre eigene Gruppe aufgebaut. Und so war das bei uns auch.
Es bleibt ja selten dann irgendwie bei einer Runde, einem System und
Richtig,
so.
genau,
Dann
ja.
man möchte dann einfach mehr. Ja, man möchte halt auch diese Tiefe dieses Hobbys einfach ausloten. Also klar, allein schon Fantasy-Welten sind ja sehr mannigfaltig, aber wenn man dann noch irgendwie Science Fiction dazu nimmt und natürlich auch Horror-Rollenspiele, wobei die kamen, glaube ich, eigentlich auch, wobei, nee doch, die kamen auch schon früh, Call of Cthulhu natürlich. Dann hat man ja Welten und Welten und Welten, die man irgendwie erkunden kann, erspielen möchte.
Richtig, genau, ja.
Genau, und bei dir ist es aber, du hast geschrieben, dass du, glaube ich, seit den 90ern eigentlich auch nicht mehr spielst. War das einfach, war zu viel zu tun, zu viel Berufsleben?
Also da eben, gespielt habe ich natürlich massiv ab den 90ern, aber hauptsächlich dann oder ausschließlich am Computer oder Konsole. Also ich denke mal, dass die letzten nicht elektronischen Rollenspielrunden wirklich 88 oder 89 gewesen sind. Und das hat dann ja eigentlich schlagartig geändert. Ich habe mich weiterhin dafür interessiert, weiterhin natürlich auch, wenn ich in England war, den Games Workshop oder den Forbidden Planet besucht, also die relevanten Läden, aber dann eigentlich keine Gruppe mehr gehabt, wurde komplett ersetzt. Irgendwo auch ein bisschen schade, aber ich denke mir, ich habe ja dann ab 1990 wirklich so viel Computer und Video gespielt, quasi 10 Jahre lang nonstop, dass da mal wenig, wenig Zeit gewesen wäre.
Aber da bist du ja auch sicherlich auf ziemlich viele Computerrollenspiele gestoßen.
Genau, also das begann ja auch dann schon in den frühen 80er Jahren, also parallel eigentlich zur Ausbreitung der nicht elektronischen Rollenspiele, habe ich eigentlich alles gespielt, was zum Glück gab es damals noch nicht so viele Computerrollenspiele wie heute. Es waren, also die Serien waren Ultima natürlich, Wizardry und dann ein paar Jahre später Bard's Tale zum Beispiel. Das waren ja eigentlich die drei wichtigsten Rollenspielserien in den 80er Jahren. Was es auch noch gab, fällt mir jetzt ein, wenn ich gerade jetzt umgeben bin von meinem alten Zeug, das ich rausgekramt habe vor unserem Podcast, ist Play by Mail gab es natürlich in den 80er Jahren noch. Die ganze Play by
Ach ja,
Mail-Szene.
genau. Davon hatte ich, glaube ich, dann so Anfang den 90ern auch nochmal gehört und dachte, das klingt interessant, aber bin selber nie dazu gekommen. Play by Mail ist ja im Grunde, dass du ja das halt per Post
Genau.
spielst. Man beschreibt den eigenen Spielzug oder schreibt, was man vorhat
Ja.
und schickt das dann tatsächlich per Post ab und dann kommt irgendwie eine Woche oder einen Monat später die Antwort.
Also fand ich super faszinierend, war damals, also wir reden jetzt wieder von den frühen und den mittleren 80er Jahren, rein angloamerikanisch. Und ich habe damals, musste man abonnieren ja quasi, also man ist dann ja beigetreten, ein englisches System gespielt, ein amerikanisches. Das englische war It's a Crime, eine Endzeitwelt, also ein relativ frühes Endzeit- oder großstädtisches Endzeit-Rollenspiel, wo man eine Gang gesteuert hat und aufbauen musste. faszinierender fand ich, war auch wesentlich teurer, ein amerikanisches, das hieß, glaube ich, Hyborian Wars. Das hat in der Conan-Welt gespielt. Und das war ein absolut gigantisches Ding. Also du hast sowohl einen eigenen Staat geleitet, als auch innerhalb dieses Königreichs, die waren alle übernommen aus den Conan-Romanen, Heldencharaktere gehabt, wie im Rollenspiel, so Zauberer, Kämpfer, Diebe, richtig mit Charakterattributen. Das war also sehr, sehr komplex. Du hast dann auch die Züge musstest du ja nicht selbst formulieren, sondern du hattest quasi Formblätter, wo du die eingetragen hast und quasi nur so eine Kommandosprache. Also du hast es mit Kürzeln gemacht und hast dann den einzelnen dann eben angegeben, was die einzelnen Charaktere machen, was für diplomatische Aktionen sie machen, Zusammenstellen der Armeen. Hast es nach England geschickt oder eben nach Amerika geschickt, und bei Hyborian Wars waren das monatliche Züge, bei It's a Crime, glaube ich, wöchentliche. Ne? Das hat in England mit It's a Crime auch gut geklappt, weil die Post relativ schnell, ja, funktioniert hat, sodass man da schön mitspielen konnte. Ich hoffe mal, es hieß wirklich Hyborian Wars, aber es ist auch egal, das amerikanische,
Man wird es nachgoogeln können, wenn man sich ja Play by Mail und Conan und Hyborian Wars
also
eingibt.
das war auch sehr teuer, und was du da
Ja.
zurückbekommen hast, war dann ein 30-40-seitiger, also große Seiten, Computerausdruck, wo dann ganz detailliert, quasi wie in der Romansprache beschrieben worden ist, was deine einzelnen Charaktere machen. Ka Schlachtenbeschreibungen haben sich über mehrere Seiten erstreckt, wo du dann gelesen hast, wie die Kavallerie quasi zum Angriff vorgeht, wie deine Zwerge zurückgedrängt werden. Fand ich super spannend. Das war sicherlich eine der faszinierendsten Sachen, dieses amerikanische Play-by-Mail. Problem ist, dass ich durch die Post auch dann ein, zwei Züge verpasst habe. Und damit fällt natürlich dann eigentlich deine ganze Strategie komplett zusammen. In Verbindung mit den Zugkosten. Ich denke mal, dass dann quasi ein Zug 20 oder 30 Mark gekostet hat in den 80er
Okay,
Jahren.
und das war halt schon damals jetzt auch nicht wenig,
Das
ne?
war richtig viel Geld. It's a
Ja.
Crime zum Vergleich, denke ich mal, dass du da mit deinen wöchentlichen Zügen mit 5, 6 Mark hingekommen bist und dann aber das Fünffache bis Zehnfache für den amerikanischen Zug gezahlt hast. So dass ich das amerikanische epische Play-by-Mail hätte ich gerne weitergespielt, aber es ging quasi aus Kosten und vor allem aus Postverzögerungsgründen nicht.
Ja, das war
Aber
damals ja auch wirklich halt nicht einfach, also wahrscheinlich halt aufwendig, und das wurde dann per Luftpost rübergebracht und so weiter und so fort. Und ja, das war einfach auch schon außergewöhnlich, dass du gedacht hast, auch ich mache mal Play-by-Mail in den USA mit.
was daran super faszinierend war, ist, dass es Multiplayer war, dass du mit Dutzenden, mit Hunderten anderen Leuten zusammengespielt hast. Klingt jetzt ganz normal im 21. Jahrhundert, weil ja also die Computerspiele so aufgebaut sind. Das ist eigentlich ganz normal, dass du dich halt mit Leuten aus der ganzen Welt triffst. Damals fand ich das absolut sensationell und war wohl auch sensationell. Zum Beispiel, ich erinnere mich, dass in der Kampagne von Hyborian Wars, wo ich mitgespielt habe, also auch viele Skandinavier dabei waren. Und das Faszinierende war auch, dass du mit denen dann auch über normalen Postweg Kontakt aufgenommen hast, dass du
Ah
also den
ja.
Herrscher von dem Nachbarkönigreich, sagen wir mal, in Schweden angeschrieben hast, mit dem Sachen ausgemacht hast, die man dann gemeinsam im Spiel umgesetzt hat. Also es lief dann nicht wie jetzt bei einem Computer-MMO-Spiel über das Spiel selber, sondern du hast parallel dazu Postkarten und Briefe mit Leuten in Italien, in Amerika, in Skandinavien ausgetauscht, sind auch Freundschaften entstanden dadurch. Das
Ja,
finde ich mal.
im Grunde sind das ja halt auch so eine Art Brieffreundschaften dann gewesen.
Genau, genau.
Und es ist ja halt spielerisch ja sinnvoll, dass du dich halt diplomatisch mit den anderen verständigst, vielleicht auch um jemand anders dann zu
Natürlich.
übervorteilen. Das erinnert mich, glaube ich, ein bisschen an dieses Brettspiel Diplomacy, wo das, glaube ich, auch ähnlich läuft. Das
Das
soll
haben
ja.
wir.
Ah ja.
Genau, also das haben wir damals, diese Gruppe von ja, hauptsächlich ja, eben älteren Kumpels von mir auch gespielt. Diplomacy fand ich extrem faszinierend. Da auch hier wieder Frage an dich. Ich glaube, das war lange Zeit in Deutschland auch verboten.
Ah, bei
Risiko war erlaubt.
Diplomacy. Ah,
Also Risiko quasi als primitive Variante.
Ja, ich glaube, Risiko kenne ich halt, dass das halt sehr verharmlost wurde, dass halt gesagt wurde, man erobert keine Länder, sondern man befreit die.
Befreit sie, genau.
Genau, und das war auch so ein, ich fand, das war auch ein bisschen ein Trend in der Spielelandschaft, dass so alles Kriegerische so verschleiert
In
wurde,
Deutschland,
weil
in
es halt
Deutschland.
natürlich, genau, für den deutschen Markt, weil das halt. In Deutschland hatte das natürlich alles also in Westdeutschland ganz schlechten Ruf. In Ostdeutschland glaube ich nicht, dass das da verkauft werden konnte überhaupt. Also, okay. Wobei, da habe ich jetzt auch gar keine Expertise.
Aber eben Diplomacy kann ich heute noch empfehlen. Würde ich auch gerne mal wieder spielen. Ähnliches Problem natürlich wie beim
Diplomacy
Rollenspiel.
hat doch diesen Ruf, dass es irgendwie Freundschaften und Partnerschaften zerstören kann.
Zerstören kann, absolut. Also so jede zweite Diplomacy-Runde endete damit, dass quasi zwei Leute über den Tisch hinweg irgendwie quasi aufeinander gestürzt haben, gestritten haben. Sehr interessant, dass da die Emotionen
Das
so
ist
hoch
irgendwie
schlugen.
beeindruckend.
Die Problematik bei Diplomacy ist natürlich ähnlich gewesen wie bei den normalen Rollenspielen, dass es schwierig war, sechs oder sieben Leute zusammenzubekommen. Und bei Diplomacy war es so, dass es mit drei Leuten eigentlich keinen Sinn macht. Du konntest es mit vier Leuten relativ gut spielen. Mit fünf wiederum ging es nicht aus Asymmetriegründen. Du
Ah
hast
ja.
eigentlich sechs Leute, dann war Italien als Land leer. Oder aber im Optimalfall mit sieben Leuten gespielt und sieben Leute zusammenzubringen, die das Spiel kennen und die auch die Zeit haben, 6, 7 Stunden zu spielen. Das war wie bei
Ja, das kenne
Rollenspielen,
ich.
also
Ich habe
viele.
während der Studienzeit auch hin und wieder mal Axis and Allies gespielt und da muss man sich ja auch den ganzen Tag für nehmen. War auch nicht immer ganz einfach. Aber
Kanntest du denn,
Diplom.
weil du Axis und Allies sagst, der amerikanische Anbieter hat ja drei oder vier so hochaufwendige Brettspiele gehabt, wobei man jetzt noch sagen muss, diese Art von Brettspielen wie Axis and Allies sind ja heute gang und gäbe, also mit schönem Spielplan, mit schönen Figuren, komplexen Regeln. Damals gab es quasi nur Axis and Allies und zum Beispiel Shogun war von dem gleichen Verlag. Das waren absolute Ausnahmen. Das, was jetzt Mainstream ist, war eigentlich eine Nische und gerade Shogun war sehr teuer in Deutschland, wenn du es gekauft hast. Ich schätze mal, du hast da 80 oder 90 Mark dafür gezahlt. Und da lagen dann 100 winzig kleine Plastikfiguren. Bei Shogun natürlich eben
Die
japanische
Samurai.
Samurai und Ronin und so weiter. Absolut einzigartig. Heute, das ist jetzt das, wo du dich viel besser auskennst, heute ist es natürlich Mainstream, dass du dich auch
Das ist
darüber
ein
freust,
bisschen,
sowas
genau, ja.
auszupacken, eben, was da alles drinnen liegt. Und damals war das ein amerikanischer Verlag. Welcher Verlag war das nochmal, der Axis and Allies gemacht hat, lieber Fabian?
Es war, glaube ich, Avalon Hill.
Könnte es sein, ja. Die hatten drei oder vier Spiele in dieser super Luxus-Aufmachung. Genau, ja.
Ja, kurzer Exkurs in die Brettspielwelt. Ja, genau, aber wenn wir gerade von Miniaturen reden, wie habt ihr damals, oder haben deine Runden damals AD&D gespielt? Habt ihr die Kämpfe auch so mit Miniaturen ausgetragen oder war das eine Kopfsache
War eine
sozusagen?
Kopfsache. Das heißt, die meisten von uns hatten für ihre Spielfigur quasi eine Zinnfigur. Vielleicht hatte der Oberfreak in unserer Runde auch eine kleine Zinnfigurenarmee, aber grundsätzlich kamen wir jeder mit einer Figur. Ich hatte einen Kleriker, die da aber nicht eingesetzt worden sind. Also auch die Kämpfe nur gewürfelt und nur im Kopf.
Das war, glaube ich, in unserer AD&D-Runde damals auch so, weil die Regeln haben es halt einfach auch offen gelassen. Und ich meine, wahrscheinlich bei Gary Gygax auf dem Zuhause lief das wahrscheinlich alles mit Miniaturen. Man konnte halt eigentlich auch ganz gut drauf verzichten.
Ja, wobei, das haben wir ja damals in dem Insert Moin Podcast besprochen, kam das ja alles aus dem Miniaturenbereich. Also die
Ja.
ersten AD&D und auch D&D-Regeln waren ja reine Miniaturregeln, sodass es sich eher wegentwickelt hat. Games Workshop wiederum, auch die White Dwarf, war ja auf der anderen Seite dann wiederum zu, ja, fast zum Drittel auch ein Miniaturenheft, wo es darum ging, wie man die Miniaturen bemalt, quasi in der ersten Stufe. Und dann aber auch sehr schnell, wie man sie quasi sich selbst zusammenschnitzt. Das fand ich auch sehr faszinierend, obwohl ich selbst
Dieses
Miniaturen.
Modifizieren, wo man
Genau,
irgendwie
genau,
quasi
genau.
dann eigene Waffen oder was auch immer dran pappen kann oder halt übermodellieren kann, die Sachen, die es schon gibt.
Also, obwohl ich selbst eben nur eine Zinnfigur hatte für meinen Charakter, fand ich das als Leser wiederum super faszinierend, mir das anzuschauen. Einmal im Monat kam die White Dwarf, was da bemalt worden ist. Und ich erinnere mich auch, wie zum ersten Mal in einer White Dwarf ein Ork aufgetaucht ist, der eine Maschinenpistole in der Hand hatte. Und das war der Ursprung von Warhammer 40.000. Daraus haben dann die englischen Kreativen quasi einen Kosmos entwickelt, wo sie überlegt haben, ja, sie kreuzen Science Fiction mit Fantasy. Ich denke mal, das erste Artefakt, von dem das alles ausging, war dieser Ork. Das kann man sich auch noch anschauen. In der White Dwarf-Ausgabe von 84 war der Ork, den sie einfach eine Maschinenpistole, eine deutsche Zweite Weltkrieg-Maschinenpistole
Natürlich.
dran geschweißt haben. Und das hat sich dann ausgebreitet. Du konntest sehr schön über als White Dwarf-Abonnent miterleben, wie so ein Rollenspielsystem entsteht. Warhammer war schon relativ Altes gab es also schon, als ich White Dwarf angefangen habe zu lesen. Warhammer 40.000 konnte man aber als White Dwarf-Abonnent quasi Monat für Monat miterleben, wie das wuchs. Es wurde dann auch mal angekündigt als Rogue Trader. Hieß dann aber im Endeffekt, wie wir wissen, Warhammer 40.000 oder Warhammer 40k. Aber das ist sehr, sehr.
Den Rogue Trader als die gibt es ja immer noch als Figuren in diesem Universum. Ich glaube auch, die eines der letzten Rollenspiele in dem Universum hieß dann auch Rogue Trader. Oder ich glaube, es hieß ein frühes, auch vielleicht ein Rollenspielsystem, hieß so,
Ich müsste es
ja.
mal googeln. Ich glaube, es kommt jetzt ein Video, ein Computer- und Videospiel, das auch wieder, Entschuldigung, Rogue Trader heißt, was ich lustig finde, weil es Monate bevor, so ein halbes Jahr bevor der Name Warhammer 40.000 Mitte der 80er aufkam, haben die das quasi so mit so Teaser-Anzeigen als Rogue Trader beworben und die Anzeigen haben auch nicht allzu viel verraten. Also war durchaus eine Spannung beim Leser da. Und dann aber kam das erste Warhammer 40.000 Regelbuch, das war ein Hardcover mit 300 Seiten, sowas, wo dann quasi das komplette Universum ausgebreitet worden ist. Das ist für mich eins, ja, eine der faszinierendsten popkulturellen Erfindungen, Warhammer
Mhm.
40.000.
Das ist schon irgendwie wie ein gewaltiger Schwamm, der ja alles aufgesaugt hat, von Aliens bis den bekannten Space Marines in ihren Riesenrüstungen. Und später kamen dann ja die, ich sag jetzt mal, Killerroboter, Necrons dazu, die inspiriert waren vom Terminator, die aber irgendwie mittlerweile auch eine ganz eigene Kultur haben, die auch sehr komplex in die Tiefe geht. Überhaupt auch diese Space Orcs, die
Oder
sich
zum.
über Sporungen fortpflanzen und so weiter und so fort. Also es wird quasi alles in diesem Universum aufgenommen und aufbereitet.
Zum Beispiel auch die japanischen Roboter, also MechWarrior und BattleTech, waren ja amerikanische Auslegungen eigentlich von dem amerikanischen Roboter-Kult, nennen wir es mal. Sowohl großen Roboterrüstung als auch dann eben mit Turmhohen-Robotern. Wie hießen die in Warhammer 40.000, die Riesengestalten,
Ich
sagst
glaube,
du?
Titanen oder sowas.
Genau, Titanen. Müsste auch schon Ende der 80er Jahre gewesen sein, dass die aufkamen.
Also dieses Universum lebt halt auch sehr stark daran, sich so aus dem gesamten Science-Fiction- und
Absolut.
Fantasy-Kosmos ja inspirieren zu lassen. Zum Teil ist es natürlich, gibt es dann auch wieder Leute, die das kritisieren. Das wird halt das so nach dem Motto, das ist ja nur geklaut. Aber letztendlich wissen wir, dass die gesamte Kultur, dass alles, was entsteht, einfach immer irgendwie mehr oder weniger zusammengesetzt ist aus
Ja, vor allem,
vorhandenen Ideen.
also in diesem Bereich, man könnte sagen, und ich habe auch mal einen japanischen Zeitschriftenartikel in den 90er Jahren gelesen, wo man, also ich konnte hauptsächlich, konnte keine ganzen Artikel auf Japanisch lesen, aber gerade so Grafiken, Bildunterschriften konnte ich entziffern und fand es das faszinierend, dass die Japaner, die haben also eine Grafik aufgebaut, wie sich das Computerrollenspiel entwickelt hat. Oder in Japan war das Konsolenrollenspiel und ganz oben steht natürlich Tolkien. Also das dürfen wir nicht
Das ist
vergessen,
schon
wenn man
interessant.
drüber redet jetzt, über, du hast gemeint, es gibt Leute, die es kritisieren, dass da geklaut worden ist. Im Grunde war das am Anfang alles Tolkien. Also da
Naja,
gab's
Tolkien
diese
ist der große Ursprung. Einfach
absolut.
über D&D kam das dann halt einfach in die Spiele. Also das ist zumindest
Genau.
so eine direkte Linie, die ich da sehen würde. Und das ist halt auch schon spannend. Das hätte sich dieser Professor aus Oxford gar nicht so gedacht.
Er hat's im. Ja, nein, das hat er nicht mehr miterlebt. Wann ist er gestorben? In den
Ich glaube, in den 70ern.
Ja, genau. Also er hat das. Er hat zum Glück, finde ich, für ihn noch miterlebt, also den ersten Herr der Ringe Kult hat er noch miterlebt, wobei ihm der gar nicht so gut gefallen hat, weil es in Amerika vor allem die Hippies waren, die
Ja, ich glaube, die Hippies sind einfach, also er war jetzt nicht erzreaktionär, aber er war halt schon recht
er war
konservativ und ich
natürlich
glaube,
als
ja.
Oxford, er war
Ja,
erzreaktionär,
genau.
genau wie Lovecraft auf einer anderen Ebene.
Ach,
Sind das
Lovecraft war
natürlich,
noch irgendwie
das wären
sowieso extremer, aber ich meine, Tolkien war halt schon recht, war halt einfach, sagen wir einfach, er war recht konservativ
konservativ, ja.
und ich glaube, dann haben ihn die Hippies einfach wirklich irritiert, wobei er natürlich für die Hippie-Bewegung eigentlich auch genau das richtige Vorbild liefert mit den Hobbits, die halt irgendwie auch eine gewisse Gemütlichkeit wollen und die vor allem aber auch letztendlich ist ja in seiner Welt sind die Orks mit ihren Maschinen ja
Ja,
Naturzerstörer.
gerade das letzte Kapitel vom Herr der Ringe ist ja, glaube ich, die Rückkehr der Hobbits in ihr Auenland, das komplett industrialisiert ist durch
Genau.
Saruman. Also ganz klare Technikkritik. Sicherlich war das der Grund. Also müsste mal überlegen, ob Tolkien überhaupt so groß und bekannt geworden wäre ohne die Hippies. Aber er hat es nicht gemocht. Hat aber generell noch miterlebt, dass er, ja, hat seine eigene Berühmtheit noch miterlebt. Der zweite Tolkien-Kult kam ja dann über den Zeichentrickfilm, der nicht besonders gut war.
Denn
Aber
von Ralph Bakshi, ich glaube
genau.
aus den, müsste so Mitte
Da
der 8, oder ich
auch,
weiß gerade gar nicht
ja, auch
genau.
die Zeit, über die wir jetzt gesprochen haben, wo ich
Ja.
eben angefangen habe, das zu spielen, so 83, 84, fand ich selbst auch nicht besonders toll, den Film.
Dieses Rotoskopverfahren, wo man die Bilder übermalt, fand
Ja.
ich, sah einfach nicht gut aus.
Wobei Frank Frazetta, glaube ich, der damals bekannteste amerikanische Fantasy-Künstler, auch mitgearbeitet hat. Ich glaube, das Filmplakat war, glaube ich, Brüder Hildebrand. Frazetta hat, glaube ich, ein bisschen am Set mitgearbeitet. In der Zeit, dann 83, 84, war dann der Herr der Ringe auch in Deutschland Monate, wenn nicht jahrelang, auf dem ersten Platz der Spiegel-Bestseller-Charts. Und die Spiegel-Bestsellerliste war ja in den 80er Jahren quasi was Einzigartiges. Das war eigentlich die einzige Hitparade für Bücher. Und ich kann mich erinnern, dass ich da als 13, 14-Jähriger jede Woche reingeschaut habe, die war zweigeteilt in Erwachsenenbüchern, glaube ich, und in Kinderbüchern. Und auch bei den Erwachsenenbüchern war Herr der Ringe über Monate, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre, auf Platz 1. Und auch bei den Kinderbüchern der kleine Hobbit. Das war der zweite Kult, also, und der dritte war dann natürlich mit den Peter Jackson-Filmen.
Genau, es wird eigentlich immer wieder neu belebt. Wenn wir jetzt über diese 70er bis 80er reden, damals waren Videogames und Rollenspiele ja beide eigentlich Nischenprodukte. Kann
Ja,
man das so sagen?
ja.
Und für die einen hat sich das geändert. Also Videogames sind ja, ne, jeder, also wirklich, weiß nicht, 70%
Jeder.
der Menschen, zumindest in Deutschland, spielen und sei es casual. Bei den Pen-Paper-Rollenspielen sieht das aber anders aus.
Ja, selbst eben bei mir, dass ich noch Computer- und Videospiele spiele, aber leider Pen and Paper gar nicht mehr anrühre, ein paar Bekannte habe, die mich quasi auf dem Laufenden halten, es sehr faszinierend finde, aber.
Ja, die Szene lebt. Es gibt jedes Jahr gibt's, ich würde jetzt auch mal sagen, ein Dutzend Neuerscheinungen, wahrscheinlich sogar noch mehr, eigentlich sogar viel mehr in den letzten Jahren. Aber es ist halt kein Massenmarkt. Es ist ein Hobbyprojekt. Hast du einen Erklärungsansatz? Sind Videogames halt einfacher, weil man einen Rechner anmacht und sich dran setzt? Oder also fordern Rollenspiele zu viel Eigeninitiative und Kreativität?
Ja,
Oder?
ist eine gute Frage. Denke ich gerade kurz drüber nach. Für mich ist Computer und Videospiel, also ich habe Computer und Videospiel gar nicht so sehr als Spiel gesehen, trotz dem Namen, sondern als neues Unterhaltungsmedium. Das heißt, als ich ein Kind war oder Jugendlicher und mich auch sehr für Filme interessiert habe, fand ich es natürlich schade, dass ich quasi die Geburt und Evolution des Kinos verpasst habe, um fast 100 Jahre. Und mir ist dann aber mit 14, 15 aufgefallen, ich glaube, ich habe das Glück, dass ich die Entstehung eines neuen Unterhaltungsmediums miterlebe, und das war das Computer- und Videospiel. Sodass ich quasi eher so eine Abfolge der Unterhaltungsmedien sehe, wo dann, sagen wir mal, das vorletzte Unterhaltungsmedium der Film gewesen wäre, und vereinfacht ausgedrückt, das aktuellste wäre Computer- und Videospiel. Das also in der Reihe sehe und gar nicht so. Ja, gar nicht so in die Gesellschaftsspiele-Ecke stelle. Gesellschaftsspiele, auch so Sachen wie Monopoly oder Diplomacy, was ich vorhin erwähnt habe, war eigentlich immer eine Sache, die zeitaufwendig war, ja, die immer nischiger war irgendwo. Und das Computer- und Videospiel hat zwar so klein begonnen, mit einer sehr, auch von der Altersstruktur sehr begrenzten Zielgruppe, man konnte aber zuschauen quasi, wie es wächst. Jetzt reden wir, also ich bin 54. Dass quasi nach mir quasi alle Computer- und Videospiele gespielt haben, so wie man quasi alle 50 Jahre vorher natürlich Kinobesucher wurden oder auch Comicleser. Da haben wir so Medien, die Mainstream sind, die jeder konsumiert. Es könnte wirklich daran liegen, dass einfach das Tischgesellschaftsspiel und Rollenspiel in gewisser Weise aufwendiger ist, während es halt sehr einfach ist, Filme oder Fernsehserien zu konsumieren oder aber jetzt Computer- und Videospiele zu spielen. Du bist ja nicht mehr an ein bestimmtes Gerät gebunden, du kannst es auf dem Smartphone machen, du kannst es auf einem Fernseher machen, auf einem normalen Fernseher oder auf einem spezialisierten Konsole. So würde ich mir das erklären, dass es einfach, wie jetzt auch andere Hobbys, sagen wir mal, Modellbau, was ja verwandt ist, das ist einfach, hat eine kleinere Zielgruppe, vielleicht auch, weil es mehr Kreativität erfordert, Fabian. Wobei ein Siedler auf Catan, gut, da musst du jetzt auch kein Entwickler sein, aber bei einem Siedler auf Catan kannst du auch rein Spieler sein. Aber es könnte vielleicht wirklich damit zu tun haben, dass.
Ich glaube, bei Rollenspielen ist man ja automatisch kreativ. Wenn man einen Charakter erstellt,
Stimmt,
dann muss man
ja.
wenigstens ein bisschen Kreativität haben. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie wirklich eine Hürde für alle Menschen ist, weil im Prinzip glaube ich, dass die Kreativität der meisten Leute dafür eigentlich reicht. Aber ich glaube, vielleicht fördern Rollenspiele auch die Kreativität, sodass man, wenn man irgendwie damit erstmal anfängt, will dann selber schaffen und irgendwie selber spielleiten oder die Welt erschaffen oder eigene Charaktere.
Wobei das natürlich auch bei Computer- und Videospielen so war, dass die frühen Computer- und Videospieler sehr schnell selbst natürlich angefangen haben zu programmieren, die Spiele zu verbessern. Stimmt, ja. Das lief analog. Das ist heute, auch hier ist die Einstiegshürde natürlich bei Computer- und Videospielen ein bisschen größer, weil du da mehr technisches Know-how brauchst, musst eigentlich
ein IT. Aber es gibt auch viele, viele Maker-Programme, die stimmt, eigentlich relativ einfach
vollkommen
sind.
Vollkommen richtig, ja. Aber umgekehrt gefragt, weil ich gar nicht mehr nicht elektronisch spiele, was spielst du denn momentan, Fabian?
Also momentan habe ich 3 Runden, genau, eine ist wöchentlich, eine ist monatlich und eine ist ungefähr so 6 wöchentlich, ja, genau.
Was sind das für Spielsysteme, die du
spielst? Da spielen wir tatsächlich D&D, das neueste System. In der einen Runde nur, in der anderen Runde spielen wir D&D und auch mal Shadowrun. Probieren auch mal was aus, irgendwie Monster of the Week oder sowas. Und in der anderen Runde spielen wir eigentlich immer so ein System so ein bisschen durch. Da spielen wir gerade Dune. Da gibt es von Modiphius ein System. Da spielen wir aber, haben wir in den Jahren, also die ist auch die Runde, die am längsten besteht. Da haben wir auch viel Call of Cthulhu gespielt, auch mal D&D. Also es tendiert ein bisschen zu den etablierteren Games.
Aber das klingt ja wirklich danach, als ob du ein richtiger Hardcore-Spieler wärst. Lustig, sehr lustig.
Ja, zum Teil liegt das allerdings auch an der Corona-Pandemie, weil da haben wir dann angefangen, auch wieder online zu spielen. Und später hat sich das dann, allein weil halt, ne, man konnte ja nicht so viel machen und dann hat sich dadurch dann, diese Runden haben sich dann zum Teil dadurch gebildet und oder stabilisiert.
Ja, sehr lustig. Ja.
Genau, also das Online-Spielen finde ich halt auch okay, aber ich finde es halt live, wenn man den Leuten ins Gesicht gucken kann, doch noch mal ein bisschen netter und angenehmer.
Ich denke, es ist wirklich ganz was anderes. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, für mich war das Computer- und Videospiel weniger ein Spiel, also mehr ein Unterhaltungsmedium, während natürlich das Tischrollenspiel, eben den von dir genannten, geselligen Aspekt hatte.
Genau, es ist ja auch oft so, dass man gar nicht die ganze Zeit in-game ganz ernst was macht, sondern irgendwann lacht man ja immer wieder, weil es halt doch wieder irgendwie was Lustiges passiert.
Und du hast ja vorhin aber auch erwähnt, als du jetzt über den Aspekt der Kreativität gesprochen hast, was natürlich am normalen, konventionellen, nicht elektronischen Rollenspiel einzigartig ist, dass du dir alles vorstellen musst. Und dass dir das auch durchaus gelingt. Du bist ja voll in der Welt drin. Also du brauchst gar keine High-Definition-Grafik, gar keine Animation, sondern du kannst das tatsächlich alles genauso erleben, wenn du es dir vorstellst. Also finde ich immer noch einen sehr, sehr faszinierenden Aspekt an der ganzen Geschichte, dass man ja gerade beim Computer-Videospiel auch jetzt auf der Suche war nach immer realistischerer Grafik, dass es die aber eigentlich gar nicht braucht. Also du hast beim Tischrollenspiel quasi nur Text und die Erzählung deines Spielleiters und das, was deine Mitspieler sagen. Und auch bei den frühen Computerrollenspielen war es ja so, dass die ganz primitive Grafik hatten.
Oft ja zum Beispiel einfach nur Symbole, dass man, genau. Ich glaube, eines der ersten Games, das auch tatsächlich D&D hieß, war aber, glaube ich, komplett unabhängig von Gary Gygax und Konsorten. Ja. Das, ich glaube, die eigene Figur war vielleicht so ein Ad-Zeichen. Ja. Und wenn man einem großen Z begegnet, dann war das ein Zombie und so weiter.
Also das ist für mich etwas, was ich sehr faszinierend finde, dass ich mich auch zurückerinnern kann, dass es keinen Unterschied macht, wie gut die Grafik war. Klar habe ich schon damals auch als Kind und Jugendliche immer auf die nächste Generation, auf die nächste Computergeneration gewartet, weil es dann eben noch bessere Grafik, noch mehr Grafik, noch besseren Sound, aber im Endeffekt hat es an dem Spielspaß nichts verbessert. Die besten Computerrollenspiele sind genauso gut oder genauso schlecht, wie sie es damals waren. Das finde ich sehr, sehr interessant, dass man zwar gerade als Computerspieler extrem spitz war auf immer bessere Grafik, dass es aber den Spielspaß, den Spielgenuss in keiner Weise vergrößert hat.
Ja, das ist auf jeden Fall auch wirklich ein interessanter Aspekt. Ich glaube, es ist halt auch wichtiger, dass die Grafik interessant ist, als dass sie jetzt irgendwie nach realem Leben aussieht. Dass einfach dieses Grafikkonzept einen überzeugt, dass es halt irgendwie ein interessantes ist. Also wenn, in letzter Zeit gab es ja viele Retro-Pixel-Spiele oder was heißt in letzter Zeit,
auch, ich glaube
schon seit einigen Jahren. Und zum Teil sehen die halt so gut aus, dass man jetzt gar nicht irgendwie High Definition unbedingt sich wünscht.
Ja, das könnte man vielleicht, im Kino kann man es an, nicht analog sehen, aber bei der Graphic Novel oder beim Comic, da gibt es ja auch, also schon seit 30, 40 Jahren, vom hyperrealistisch gezeichneten oder gebrushten Comic bis hin zu ganz abstrakten Sachen. Also auch da macht man ja keinen Unterschied. Ein Tim und Struppi, was sehr abstrakt ist, ist quasi genauso gut wie aus der Zeit ein Prinz Eisenherz, der sehr extrem realistisch gezeichnet war, extrem detailliert. Da hätten wir also ein Medium, wo es nachweislich nicht so ist, dass es irgendwie jetzt besonders, obwohl es ein rein grafisches Medium ist, der Comic, nicht irgendwie besonders aufwendig jetzt gezeichnet oder gebrusht sein musste, sondern dass es quasi von ganz abstrakten Formen bis hin zu ganz aufwendigen alles funktioniert. Und Kino ist es so, dass es natürlich alles einfach sehr, sehr gut aussehen muss.
Aber nochmal zurück zum Rollenspiel. Hast du dann noch nach den 90ern weiter gesammelt? Weil in fast allen Rollenspielsystemen gab es ja immer wieder neue Editionen. Also D&D ist jetzt in der fünften Edition, es kommt eine neue, wie auch immer die jetzt genannt wird, aber es wird halt irgendwie eine Art sechste Edition sein. Call of Cthulhu ist in der siebten, Shadowrun ist ja auch ein Klassiker, ist jetzt, glaube ich, in der sechsten. Hast du dann irgendwann nochmal hin und wieder noch D&D dir gekauft, oder hast du gedacht,
Also ich habe
interessiert mich nicht?
länger gekauft und gesammelt, als ich gespielt habe. Aber es hat dann auch schon so Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre aufgehört, dass ich Geld ausgegeben habe dafür. Sondern da hat man dann wirklich eher ja, Computerspiele gekauft, als noch die Pen-and-Paper-Sachen.
Und die Sammlung hast du aber quasi immer noch. Also du hast noch die alten Schätzchen.
Alles, ja. Richtig. Und wir haben ja vorhin drüber gesprochen, schon damals war es so, dass man sich Systeme gekauft hat, die man nie gespielt hat, aber trotzdem gutiert hat. Man hat ja auch Inspirationen draus bezogen für eine AD&D-Kampagne, waren ja dann teilweise auch der Blick in andere Role Master reingeschaut. Man hat ja auch die eigenen Regeln immer modifiziert, Sachen übernommen aus anderen Spielsystemen. Also, das hat mich damals auch gar nicht so sehr gestört, dass ich, sag mal, Call of Cthulhu gekauft habe, aber niemals spielen konnte. Das war vollkommen okay. Und genau, ich habe alles behalten und es ist jetzt sehr interessant zu sehen, dass man einige Sachen tatsächlich gar nicht mehr bekommt. Auch auf eBay nicht.
Es gibt ja auch eigentlich einen starken Sammlermarkt. Mein Mitpodcaster David, der kennt sich ja da auch ganz gut aus, weil der viel auf eBay kauft und verkauft im Rollenspielsegment. Und der erzählt dann immer, was es alles irgendwie gerade gibt oder nicht, oder ob jetzt irgendwie AD&D Second Edition irgendwie noch läuft oder nicht. Nee, es gibt ja noch einen ganz anderen Trend, auch jetzt schon seit mindestens 10 Jahren. Das ist ja das OSR, Old School Roleplaying, oder da gibt es, glaube ich, verschiedene Erklärungen, was die Abkürzung genau bedeutet. Und das sind ja Systeme, die mehr oder weniger D&D in der ersten Edition oder halt auch AD&D oder andere alte Rollenspielsysteme mehr oder weniger emulieren. Die wollen dieses Spielgefühl wieder erzeugen, dass man in den Dungeon geht, gegen Monster kämpft und Schätze einsackt und jetzt weniger elaborierte Gespräche führt oder Intrigen macht, wie bei anderen Rollenspielen vielleicht. Hast du da was von mitbekommen, von diesem Trend?
Ich habe die Abkürzung erstmalig von dir gehört. In der E-Mail musste es selbst ergoogeln und war sehr überrascht, sodass ich jetzt eigentlich auch hier gegenfragen würde, inwiefern war denn das Rollenspiel in den 90er oder 0er Jahren anders? Ich dachte gar nicht, dass sich das so sehr verändert hat. Warum muss man da jetzt wieder zurückkehren quasi? Das war doch eigentlich immer so, dass fünf, sechs Leute um den Tisch saßen und auf der einen Seite die Sachen gemacht haben, die erwähnt hast, eben gewürfelt, gekämpft, Schätze eingesammelt haben, aber andererseits natürlich sich auch so unterhalten haben. Ich habe also quasi gar nicht mitbekommen, dass sich quasi das Rollenspiel scheinbar irgendwie so sehr verändert hat, dass man jetzt wieder mit Oldschool, mit dem Oldschool-Label dahin zurückkehren muss.
Ja, das ist eigentlich auch eine interessante Frage. Ich glaube, zum Teil lag es am Spieldesign. Ein Teil des Spieldesigns ab den 90ern war, dass die Regelsysteme immer komplexer wurden. Und dann gab es ungefähr Anfang der Nullerjahre diesen Gegentrend, dass die Regelsysteme einfacher wurden, dass dafür aber dann mehr also der Trend kam dann mehr zu einem Erzählrollenspiel, wo das Erzählen der gemeinsamen Geschichte
Ja.
wichtiger war als Punkte sammeln. Und
Also in meiner
genau.
Erinnerung war das schon eigentlich schon immer so, dass man sich quasi schon sehr früh, und das kann man auch in den alten White Dwarfs nachlesen, eigentlich drüber mokiert hat, über die amerikanische Seite, die eben sehr kampflastig war, über den Würfelwahnsinn. Ich habe heute Morgen eben in Vorbereitung auf den Podcast in ein paar alte White Dwarfs reingeschaut, das eigentlich schon sehr früh begonnen hat, dass man vom reinen Würfeln, Kämpfen und Bluten abgekommen ist oder das auch ein bisschen verächtlich betrachtet hat. Das waren halt so quasi die Hack-and-Slay-Spiele. Und was du vorhin gemeint hast, die Regeln waren von Anfang an super komplex. Also im Grunde ist es ja sofort explodiert. Das war ja dann quasi auch der Markt, dass die Regelbücher immer dicker wurden, dass es immer mehr verschiedene Systeme gab, dass AD&D selbst dann irgendwie 12 verschiedene Regelbücher hatte. Das war durchaus ein Teil des Reizes und durchaus auch ein wichtiger Teil der Kommerzialisierung, dass du immer neue Sachen irgendwie verkaufen konntest. Und es hat uns aber auch als Spieler fasziniert. Also es war einfach auch lustig.
Man war da auch nicht so kritisch und hat gesagt, oh cool, nochmal ein neues Buch mit neuen, voll neuer Regeln oder
Genau,
so.
genau.
Und hat dann halt selber vielleicht irgendwann gemerkt, wenn man die jetzt alle anwendet, dann wird es einfach ein bisschen anstrengend.
Genau, hat man nicht im Ansatz gemacht. Also man konnte quasi zwischen den Spielesessions, zwischen den wöchentlich in die Bücher blättern und dadurch eben dranbleiben, weil man hat ja nur einmal die Woche gespielt oder alle 2 Wochen. Und da war natürlich das ganze Zusatzmaterial eine super Möglichkeit, die Zeit zu überbrücken. Keiner von uns hat gedacht, dass er auch nur im Ansatz den Regelwust irgendwie ausnützt. Es war einfach schön, eben ja, also so viel Material zu haben und drinnen blättern und stöbern zu können. Also eigentlich war das Rollenspiel von Anfang an super komplex und was ich vorhin eben meinte, schon sehr, sehr früh kam dann eigentlich so dieser Gegentrend auf, dass man gesagt hat, ja, vor allem die amerikanischen Rollenspiele, da geht es wirklich nur ums Kämpfen und Erfahrungspunkte sammeln. Und ich vermute mal, dass schon in den 80er Jahren dann viele Runden mehr Wert auf die Erzählung gelegt haben, sodass ich also immer noch nicht ganz begriffen habe, warum jetzt dieses Kürzel, das du vorhin genannt hast, was war das?
OSR oder Old
OSR.
School Rules, sagt man, glaube ich, manchmal auch. Das ist halt auch ein bisschen kompliziert zu erklären, weil letztendlich geht OSR eigentlich in eine Richtung von ein bisschen Leveln und Looten und Dungeons zurück. Aber gleichzeitig möchte es halt auch, oder möchten die meisten Systeme halt auch wieder schon starke Geschichten
Ja,
erzählen
ja.
und sagen halt zum Teil auch, weil wir die alten Regeln haben oder die auf diese alten Regeln setzen, haben wir halt auch die Chance, wieder mehr Geschichten oder bessere Geschichten zu erzählen. Also es ist vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich und letztendlich ist, glaube ich, wie bei vielen Bewegungen oder Hobbybewegungen, jeder, der das gerne macht, der hat einen eigenen Grund dafür. Oder sieht das vielleicht sogar irgendwie anders als andere, die genau dasselbe machen?
Also für mich so rückblickend waren es immer beide Aspekte des Würfeln, Kämpfen, Looten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Erzählung, auch die Szenarios, die TSR verkauft hat, die Module hießen die,
Ja,
haben sich
genau.
ja eigentlich, ja, man hat dann auch die Kritiker in der White Dwarf haben dann natürlich auch wirklich unterschieden, dass sie gesagt haben, ja, das ist jetzt wieder ein reines Metzelmodul, haben das quasi dann eher verrissen, dann wiederum gab es dann Serien, die einfach ge dafür gelobt worden sind, dass sie eine wunderschöne Erzählung ausbreiten.
Und
Also.
ich glaube, eines der bekanntesten Kampagnen oder eine der bekanntesten Kampagnen ist, glaube ich, tatsächlich immer noch diese Warhammer-Kampagne Death on the Reich. Die wird ja, glaube ich, noch heute gelobt in der Rollenspielszene, dass die so gut ausgearbeitet war.
Genau, also das war schon von Anfang an eigentlich extrem wichtig. Und es haben ja auch viele Science-Fiction- und Fantasy-Autoren, also Schriftsteller, begonnen, solche Szenarios zu schreiben. Also für mich ist das eigentlich untrennbar. Eher jetzt in der Zeit, die ich nicht miterlebt habe, weil sie zu früh war, da hat es wahrscheinlich noch gefehlt, als Gary Gygax angefangen hat, das ganze D&D aufzubauen. Haben wir vorhin drüber geredet, da ging es wahrscheinlich wirklich darum, die Zinnfiguren taktisch möglichst geschickt zu bewegen. Aber eigentlich in dem frühen Zeitpunkt, wo ich dazugekommen bin, war die Geschichte schon mindestens genauso wichtig, wenn nicht sogar wichtiger. Und also ein guter Spielleiter war ja auch ein guter Erzähler. Im Grunde ein Spielleiter, der wirklich nur die Regel interpretieren konnte und aufgepasst hat, dass die Würfel richtig fallen. Der hat nicht lang durchgehalten, sondern er musste ja auch Spaß dran haben, am Fabulieren, am Erzählen, am Erfinden, auch am Improvisieren. Ich kann mir also das Rollenspiel gar nicht ohne den Aspekt vorstellen. Dann
Genau, dann ist es halt mehr, dann ist es halt mehr so ein Dungeon-Crawl-Brettspiel. Davon gibt
Genau,
es ja auch
dann
viele.
landet man wirklich beim taktischen oder strategischen Brettspiel.
Nochmal sozusagen als abschließende Frage, was hast du mit deinem Kleriker gemacht? Ist er auf Stufe 15 in den Ruhestand gegangen?
Also ich habe zwar massenweise altes Material rausgekramt, aber meinen alten Charakterbogen nicht mehr gefunden. Kann mich aber daran erinnern, irgendwie hieß Radagast.
Aha.
Gerade auch
Auch eine
das,
Tolkien-Anspielung?
ja, wobei ich den bewusst auch gewählt habe, Radagast, ja, bevor Radagast wurde ja eigentlich erst bekannt durch die Hobbit-Verfilmung. Das hat mich dann sogar ein bisschen geärgert, weil Radagast ja quasi so der mysteriöseste Charakter im Herr der Ringe war. Wird, glaube ich, dreimal erwähnt in den drei Herr der Ringe-Bänden. Und
Ich
das war
glaube ja, irgendwie so.
und taucht kein einziges Mal auf. Also er wird nur erwähnt von Gandalf und von Saruman wird er verhöhnt in einem Nebensatz. Radagast, der Narr. Das wurde mir
Ja,
dann auch
genau,
von
irgendwie
meinem.
dieser Zauberer, der nur mit Tieren spricht
Genau.
oder so, wie lächerlich.
Also deshalb habe ich den damals Radagast genannt. Auf deine Frage, ich glaube, er kam auf Level 11 und er hatte eine Pearl of Wisdom. Das war quasi ein Artefakt, womit man seine Weisheit war ja das wichtigste Attribut für den Kleriker, womit ich dann meinen 80er-Wert in Wisdom auf 19
Ja.
boosten konnte. Also daran erinnere ich mich noch. Und tatsächlich war das der Charakter, den ich von Anfang an gespielt habe. Also ich war durchaus üblich, dann, wenn einer gestorben ist, einen neuen Charakter zu haben. Aber ich kann mich erinnern, dass ich quasi die 6, 7 Jahre gespielt habe, wirklich mit dem gleichen Charakter spielen konnte. Und deshalb ist er auch auf Stufe 11 gelandet. Das war ja damals, also gerade zweistellig, musstest du jahrelang spielen. Auch durchaus gut und wichtig, dass es lang gedauert hat, bis du einen neuen Level erklommen hast und dass das auch ein großartiger Moment war, ist ja ein bisschen anders, wenn du jetzt auf der Konsole Rollenspiele
Ja
spielst, wo
klar,
den
da ist es fast schon Game Design, dass man irgendwie so jede Stunde ein Level kriegt,
absolut, genau.
damit die Leute bei der Stange gehalten werden.
Hochleveln, ja.
Wobei auch heute ist halt in vielen Rollenspielen, wobei viele haben Stufen abgeschafft, dann kann man ja nur mit Punkten verschiedene
Ja.
Werte steigern. Und irgendwie im neuen D&D spielt man ja eigentlich oft auch eher so, dass es nicht mehr Punkte, Erfahrungspunkte gesammelt werden, sondern man sagt dann, wenn die Heldengruppe das und oder die Spielergruppe das und das gemacht hat, dann steigen die einfach eine Stufe auf.
Wobei es durchaus interessant ist, also es war ja von vornherein so eine Gegenbewegung gegen die vielen Zahlen, aber doch was interessant ist, welche Elemente überlebt haben und dann auch in den Computer- und Videospiel-Mainstream gekommen sind. Gerade Hitpoints, Erfahrungspunkte sind ja alles Erfindungen von Gary Gygax gewesen oder Sachen, die er, ja, ich denke mal, Erfahrung, also der Begriff der Experience Points und der Hitpoints dürfte von ihm sogar stammen.
Ich gehe davon aus,
Wenn
ja.
man bedenkt, wie wichtig das geworden ist, dass es tausende von Computer-Videospielen gibt, die diese Sachen übernommen haben. Auch Charakterattribute, dass sich ein Charakter definiert durch Intelligenz, Weisheit, Stärke, Konstitution, Dexterity und Charisma. Das müssten jetzt so die Ur, verbessere mich, die Urattribute
Genau.
gewesen sein. Hat sich dann in Hunderten und Tausenden, auch gerade von den japanischen Konsolen-Rollenspielen, wurde es einfach übernommen. Sind eigentlich zwei Menschen sind um ihre Lizenzgebühren gut geprellt worden. Tolkien, der quasi Orks erfunden hat. Man müsste sich überlegen, was Tolkien selbst erfunden hat. Die meisten Sachen waren ja aus dem nordischen Sagenkreis übernommen.
Ja, letztendlich hat er aber viel auf eine bestimmte Form gebracht. Also
Natürlich.
vorher waren Elfen irgendwie noch viel undefinierter und Zwerge.
Richtig. Ja, Drachen hat er vielleicht eins zu
Ja
eins
gut, ich
übernommen. Man
glaube
müsste überlegen.
Drachen, da müsste man auch nochmal genau gucken, weil im Laufe der Jahrhunderte hat der Drache ja auch einige Wandlungen durchgemacht.
Absolut, ja. Also was hat Tolkien wirklich selbst erfunden? Die Hobbits sind von ihm, die Orks sind von ihm. Fällt dir noch was ein, was wirklich
Ich
genial?
glaube die Ents.
Die Ents natürlich, vollkommen richtig. Dann Mithril. Mithril ist eine Tolkien
Oh
erfunden,
ja,
dieses
stimmt.
Supermetall übernommen worden, glaube ich, von Final Fantasy zum Beispiel, dass du in den ersten Final Fantasy Spielen, also in den 80er Jahren Final Fantasy und frühen 90er Jahren, Mithril hattest. Hätte ein Tolkien, wenn er gelebt hat, Lizenzgebühren eigentlich kassieren können.
Eine Zeit lang gab es Mithril auch bei D&D, wurde dann aber auch aus Gründen, glaube ich, in Mithral umbenannt. Oder vielleicht müsste man noch mal gucken, wie das jetzt gerade heißt.
Super interessant, habe ich nicht gewusst, weil die Japaner haben eben Mithril, also Squaresoft, einfach weiterverwendet. Und um es abzuschließen, Balrogs fallen mir noch ein, das ist eine typische Tolkien-Erfindung. Tauchten dann als Balrons in den Ultima-Rollenspielen auf. Aber es ist auch da, die Amis haben aufgepasst. Richard Garriott, also der Erfinder von den Ultima-Rollenspielen, hat sehr gut aufgepasst, dass er keine Tolkien-Begriffe wendet, wobei um Orks keiner drumherum kam. Also bleiben Orks quasi als die bekannteste Tolkien-Erfindung. Was mir vielleicht noch einfällt, viel mehr sind's wohl nicht. Palantir ist natürlich eine Tolkien-Erfindung.
Ja, das stimmt,
Die
ja.
sehenden Steine und danach benannt ist ja eine berüchtigte amerikanische
Oh ja,
Eiche.
auf jeden Fall. Sehr berüchtigt.
Genau, mehr waren es gar nicht. Die Hobbits wurden ja dann nicht in der Populärkultur zu Halflings, weil der Begriff einfach nicht so geschützt war.
Genau, ich glaube, bei D&D war es auch in der allerersten Edition, waren es Hobbits und dann entweder gab es dann schon Ärger mit dem Tolkien Estate oder es wurde halt aus weiser Voraussicht wurden die in Halflings umbenannt.
Ja, genau. Aber es ist super interessant, also wie wichtig Tolkien war für die Popkultur. Und dann in der zweiten Runde, wie wichtig Gary Gygax und D&D waren. Vor allem, weil die Rollenspielmechaniken, die ich ja vorhin ein bisschen skizziert habe, mit Charakterattributen, Hitpoints, Erfahrungspunkten, ja in viele andere Spiele, Computer- und Videospielgenres übernommen worden sind. Also gerade Action-Adventures haben ja viele Rollenspielelemente. Wenn man bedenkt, dass das doch auf einer ganz, ganz kleinen Basis entstanden ist, nämlich Tolkien und D&D, finde ich das super spannend.
Genau, definitiv. Ja, super spannend war auch auf jeden Fall dein Gastsein hier im Kopfkinocast. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, Winnie,
Vielen
dass du
Dank für
hier
die
warst.
Einladung, Fabian.
Ja, vielen Dank auch allen, die heute uns zugehört haben. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal und viel Spaß am Spieltisch euch da draußen.
Viel Spaß und Servus aus Bayern.